Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 5. Februar 2009 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Sie hören eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir drei vom Esperanto-Verein sitzen hier im Studio, René an der Technik, Werner und Werner hier an den Mikrofonen. Und wir bringen unsere Sendung zu den verschiedensten Themen aus dem Esperanto-Land heute wieder für Sie und in den Pausen dazwischen etwas zum Erholen wieder Musik, und zwar wieder Lieder auf Esperanto. Wir haben heute laut unserem Programm wieder vorgesehen und fangen auch wieder an mit unserem eigenen Verein. Wir fangen mal bei uns selber an. Werner, was gibt's da Neues?
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben im Januar ja unser Vereinstreffen gehabt. Da hatten wir wie üblich einige Themen, die dazu beraten waren. Interessanterweise haben wir auch gesprochen über die etwa 13-jährige Arbeit unserer Redaktionsgruppe Ondo Esperanto, Esperanto-Welle. Und dann gab es auch schon schriftliche Kritiken an uns, mündliche Kritiken aus den Reihen der werktätigen Bevölkerung unserer Umgebung. Und wir sind darüber sehr, sehr dankbar, denn nur wenn kritisiert wird, kann man sich verbessern. Wir werden also uns bemühen, einer von uns soll so viel reden, dann wird die Musik zu sehr abgewürgt, dann wurde gesagt, dass die Themen nicht richtig angesagt werden, weil man immer denkt, das ist schon gesagt worden. Und wir sollen uns auch immer wieder mal zu Wort melden, wer wir eigentlich sind. Zum Beispiel, hier ist der Esperanto-Verein Neubrandenburg und im Internet sind wir zu erreichen über www.esperanto-nb.de oder im Telefonbuch über Internet kann man eingeben Neubrandenburg Esperanto und dann werden dort auch Telefone angesagt. Ja, Werner, wie fangen wir heute an?
Ja, das war schon etwas zu unserem Verein. Oder hast du noch mehr
vom Verein? Ja, zum Verein, ja. Das war also der Januar. Wir haben eine Einladung schon versandt für den Februar. Und zwar am 11. Februar.
Das ist ja schon nächste Woche.
Das ist nächste Woche. Werden wir uns treffen ab 16 Uhr in der Gaststätte Uns Eck. Das ist hier ein Boulevard in Richtung zum Rathaus gegenüber der Scheele-Apotheke. Und wir werden dort am besagten Mittwoch, dem 11. Februar, etwas sagen zum Deutschen Esperanto-Kongress und zum Europa-Esperanto-Kongress. Beide werden parallel, aber zeitlich zusammen in der Esperanto-Stadt Herzberg stattfinden, Pfingsten 2009. Wir werden eine Präzisierung geben über unsere Termine in diesem Jahr. Das muss ja ständig erweitert und erneuert und verbessert werden. Dann geben wir eine Information über den Stand der Unterschriftensammlung für Europa, Demokratie, Esperanto. Und da sagen wir gleich unseren jetzigen Zuhörern, dass wenn Sie uns unterstützen möchten, und darum bitten wir Sie herzlich, Esperanto möchte in diesem Jahr an den Europawahlen teilnehmen und braucht aber, um überhaupt teilnehmen zu können, einige tausend Unterschriften.
Ja, Unterstützungsunterschriften heißen sie, genau.
Genau, Unterstützungsunterschriften.
Die Adresse von der Internetseite stehen.
Nur so weit, wie wir in der Lage sind, diese zu erbringen, wird man uns zulassen zur Wahl. Und deswegen bitten wir Sie, uns da zu helfen, uns anzurufen und zu sagen, ich möchte eine Unterschrift leisten, dann kommen wir zu Ihnen. Oder Sie laden sie sich direkt runter aus dem Netz unter www.e-d-e.eu. Das ist also die Internetanschrift des Vereins oder Partei Europa Demokratie Esperanto. Und dort sind alle Unterlagen, kann man herunterholen, um sie selbst auszufüllen.
Und auch Informationen zu empfangen, worum es eigentlich geht. Ne?
Worum es eigentlich geht, das können wir jetzt nicht so ausführlich bringen.
Ja.
Nur so viel, Esperanto seit 120 Jahren setzt sich ein für die sprachliche Gleichberechtigung. Und Esperanto ist dafür, dass international eine neutrale internationale Sprache gesprochen wird und dass jede kleine und noch so kleine Sprache geschützt wird. Und dieser Schutz der kleinen Sprachen ist nicht möglich mit einer Nationalsprache. So, das ist unser Anliegen. Dann werden wir weiter über 90 Jahre Versailler Diktat. Der Erste Weltkrieg ging ja zu Ende, November 1918. Dann tagte man, die Siegermächte, die sich da als Siegermächte fühlten, tagten dann, in Deutschland ging ja alles drunter und drüber. Die haben uns dann einen Vertrag übergeholfen, der eben kein Vertrag in dem Sinne war, sondern man hat also versucht, Deutschland kaputt zu machen damit. Aber interessant ist, dass im Ersten Weltkrieg die Esperanto-Bewegung, denn die europäischen Mächte waren ja verfeindet und bekriegten sich fürchterlich, da die Esperanto-Bewegung die Kriegsgefangenenbriefe vermittelt. Und zwar unser Esperanto-Weltbund hat in der Schweiz gewirkt und hat hunderttausende Briefe, weil ja zwischen den kriegsführenden Mächten kein Kontakt war, die dann weitervermittelt. Das ist also ganz wichtig, ein Ereignis, über das wir uns erfreuen, dass es stattgefunden hat. Dann werden wir ein bisschen Fortbildung machen und werden unsere virtuellen und papierenden Esperanto-Zeitschriften auswerten. Das ist ja also inzwischen eine Wust von Papier und Informationen, wo man sich sehr schwer nochmal durchfindet. Und wir werden auch über Klatsch und Tratsch
uns
auslassen.
Und hast du auch noch was über unseren Landesverband?
Über den Landesverband kann ich so viel sagen, dass wir uns im Mai treffen. Im Mai in Schwerin am 9. Mai ist unser Frühjahrs-Esperanto-Landestreffen.
Ach, das habt ihr extra nach Schwerin verlegt, weil?
Weil da ist die Bundesgartenschau. Und zwar aus allen deutschen Bundesländern, aus hauptsächlich nordeuropäischen, zum Teil aus aller Welt. Und es wurde sogar gesagt, dass Bayern sogar mitmacht dabei. Das ist also ein großes Ereignis. Und wir werden unser Treffen ganz dieser Bundesgartenschau widmen und werden uns auf Esperanto einmal das ansehen, Esperanto-Führung. Es gibt dort einige, die ausgebildete Touristenführer sind in Esperanto. Und werden uns da anhören, was da so gezeigt wird. Das wird also ein richtiger grüner, bunter Tag werden, mal ganz anders wie sonst. Ja, das ist erstmal bis Mai. Die Regie sagt und wird auch ansagen, was kommt an Musik.
Ja, wir machen jetzt eine musikalische Pause von der CD von der Gruppe Persone Povus Est Si Simple, es könnte so leicht sein, der gleichnamige Titel.
Danke, dass du das hier nur lässt.
Radio Treff 88,0, eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Und ich komme zu einem nächsten Punkt, Neuigkeiten oder Aktuelles. Und ich habe wieder im Internet geblättert und habe in der, wie soll man sagen, in der Netzzeitung Libera Folio, das heißt also das freie Blatt, ne?
Ja.
Das freie Blatt. Eine, unter Esperanto eine Information gefunden, und zwar, da hat ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus Slowenien, nämlich Ljudmila Novak, die der christdemokratischen Parlamentsgruppe angehört, in eine Vorlage, eine Ergänzung vorgeschlagen. Also Ljudmila Novak lernte einmal in ihrer Jugendzeit Esperanto in ihrem Heimatland Slowenien. Am 21. Januar dieses Jahres hat sie einen Vorschlag gemacht an das Komitee über Kultur und Erziehung des Europaparlaments. Einen Änderungsvorschlag zum Bericht über die Vielsprachigkeit. Und dieser Bericht oder dieser Vorschlag hatte drei Punkte. Erstens, feststellend, dass das Prinzip der Achtung der Gleichberechtigung nicht gesichert wird, solange man eine Nationalsprache als Lingua Franca benutzt. Hat sie da. So habe ich das mal frei übersetzt. Ja. Und zweitens, die Nutzung einer gemeinsamen, unabhängigen Sprache, unter zum Beispiel Esperanto, erleichtert die europäische und internationale Verständigung als leicht erlernbare unter Bewahrung und Nutzung, erlernbare Sprache unter Bewahrung und unter Nutzung der lebenden, vorhandenen Sprachen. Und drittens, einen ähnlichen Effekt wie die Einführung des Euro könnte man also damit auch erreichen durch eine Einführung der Sprache. Nur mit der Sprache wird es nicht so schnell gehen, sage ich jetzt dazu, aus meiner Sicht, wie mit dem Euro, wenn sich wirklich das Europäische Parlament und auch die Kommission, ne, dazu entschließen würde, geht das natürlich nicht so schnell. Und diesen drei Punkten folgt dann noch ein Interview mit Libera Folio, das vier Fragen umfasst, und zu diesen Fragen habe ich dann schon 8 Kommentare hinter diesem Interview gesehen, aber ich konnte das Interview in der kürzeren Zeit, das war erst gestern Abend, und diese Fragen auch nicht mehr übersetzen, um sie zu verwerten. Das war mal eine Neuigkeit aus meiner Sicht aus dem Esperanto-Land bzw. dem Europäischen Parlament.
Ja, interessant ist ja, dass seitdem die EU etwas größer geworden ist, früher auch schon, aber jetzt besonders durch den Beitritt der osteuropäischen Länder, in jedem der gewählten Europarlamente immer etwa ein Dutzend Esperanto-Freunde gewesen sind, die in ihrem Leben irgendwann oder ständig Esperanto praktiziert haben. Und ich war jetzt ganz überrascht, ich kannte das gar nicht, aus Libera Folio.
Ja, das ist ja auch ganz neu.
Ist auch ganz neu. Die Internetzeitungen im Esperanto sind ja tagaktuell. Das geht ja da ratzi-batzi. ehe mal so eine Papier in der Zeitung gedruckt und verteilt wird, dauert das ein bisschen länger, aber beides ist wichtig. Gut, ich wollte nochmal auf das Europaparlament zu sprechen kommen. Dann ist selbstverständlich derzeit nicht nur in der EU, sondern weltweit die englische Sprache und dagegen haben wir auch nichts einzuwenden. Insofern nicht, das, was funktioniert, sollte man so lassen, wie es ist. Nur die Esperanto-Freunde, die ja nun sehr schwach sind und hinter denen keine materielle oder politische oder wie auch immer geartete Großmacht steht, sondern wir sagen ja nur, es gab schon mal eine Zeit in Europa, da gab es eine neutrale internationale Sprache und das hat wunderbar funktioniert, das war das Latein. Es gibt Staaten in der Welt, in denen es geplante Sprachen gibt, wir haben sie schon öfter genannt, Indonesien, aber auch andere. Auch Israel hat sich das Hebräisch neu entwickelt, weil das alte ja nicht für den tagtäglichen Gebrauch mehr geeignet war. Lange Rede, kurzer Sinn, man darf keine Angst haben vor sogenannten geschaffenen Sprachen. Auch unser Gesamtdeutsch, unser Hochdeutsch ist nichts weiter als eine geschaffene Sprache von Martin Luther. So. Und nun kommen wir als Esperanto-Freunde immer wieder ins Europäische Parlament und versuchen das Thema aufs Tapet zu bringen. Und das war ja auch in unserer Eingangserläuterung über die Partei Europa Demokratie Esperanto. Die wissen natürlich, wir wissen, dass diejenigen, die das organisieren, wissen, dass das so schnell nicht zum Siege verholfen wird, diese Idee. Aber wir möchten, dass es thematisiert wird, dass den Menschen klar wird, was geschieht derzeit in Europa, nämlich eine Anglisierung, Anglo-Amerikanisierung unserer Kulturen, unserer Sprachen. Und es kann also nicht angehen, dass wir nur noch Englisch im Radio hören, dass es wimmelt von unnötigen englischen Ausdrücken in unserer Sprache und so weiter. Das führt jetzt aber zu weit. Nur so viel, die Esperanto-Bewegung versucht, das jetzt auch zu transportieren über eine im Europaparlament etablierte Gruppierung. Wir wollen die Daumen drücken und alles tun, damit das gelingt. Aber es gibt, wie gesagt, unabhängig davon, schon immer, etwa immer ein Dutzend, also 12 bis 15 Esperanto-Freunde in dem Parlament. Und jetzt sagt die Regie wieder Musik.
Ja, der Titel lautet Mondo au mi, Welt oder ich.
Respondo, Dio, Dio, se ne va, ci va al mondo.
Sie hören auf NB Radio Treff 88,0, eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir bringen heute Themen aus der Esperanto-Welt, sowohl in Deutschland als auch international. Und mein nächster Beitrag betrifft die Stadt Herzberg am Harz, die Esperanto-Stadt, so nennt sie sich offiziell. Und in unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell steht ein Artikel mit der Überschrift Willkommen in Herzberg. Aber bevor ich auf den Inhalt etwas eingehe, möchte ich nochmal allgemein zu Herzberg etwas sagen. Das lohnt sich nämlich. Herzberg liegt am Südrand des Harzes. Es hat ungefähr 14.000 bis 15.000 Einwohner und gehört zum Land Niedersachsen. Die ersten Hinweise erscheinen über Herzberg Mitte des 12. Jahrhunderts schon, aber genaueres erst 1337 wird es erstmals, also 200 Jahre später, urkundlich erwähnt. Die Stadtrechte hat es aber sehr, sehr viel später bekommen, als nämlich das Kurfürstentum Hannover mal gegen Preußen einen Krieg verloren hatte. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts und erst im 20. Jahrhundert hat es von Preußen die Stadtrechte bekommen. Das Herzberg. Einmal kurz einige Hinweise zur wirtschaftlichen Entwicklung bis 1945. Das erste nachweisbare Handwerk war in Herzberg die Leinenweberei. Danach kamen dann die Bierbrauer und die Mühlen der verschiedensten Art. Sie wissen ja, es gibt Ölmühlen, Getreidemühlen und weiß ich was und Holzmühlen und es gab so also etliche Mühlensysteme, weil es da ja auch im Harz wasserreiche Bäche gibt. Als nächstes kam dann die Waffenproduktion dazu für das Kurfürstentum Hannover, das die teuren Waffen dann nicht mehr aus Thüringen oder ähnlichen Ländern importieren musste. Dann natürlich auch folgte die Eisenproduktion, das wurde ja auch für die Waffen benötigt, und in den 40er Jahren die Sprengstoffproduktion. Das war ja natürlich damals sehr aktuell, weil der Krieg ja unmittelbar in Vorbereitung stand, nicht durch die Nazis. Es gibt aber auch ein Schloss in Herzberg, das existiert heute noch. Es wurde erstmals erwähnt 1154, aber ist seitdem sicher oft umgebaut worden, denn es steht heute noch in einem sehr schönen Fachwerkstil mit einem großen Innenhof und heute befindet sich in diesem Schloss ein Zinnfigurenmuseum. Aber laut Esperanto Aktuell, laut unserer Fachzeitschrift, Willkommen in Herzberg, geht es um eine ganz andere Sache. Es ist nämlich die einzige Stadt der Welt, in der Esperanto als offizielle Sprache für internationale Beziehungen akzeptiert wird. Und das wird auch umgesetzt, besonders in den Verbindungen mit der polnischen Partnerstadt Gora. Bitte?
Auf dem oberen Strich, ne? Dann heißt das Gora. Das ist polnisch.
Bitte? Gora.
Gora. In Polen schreiben auch das O ein Strich.
Ja, in Polen schreibt man, aber wenn ein O steht, sagen die Deutschen ein U.
Ja.
Das trifft für alle Sprachen der Welt zu.
Ja.
Wir sprechen hier Deutsch und
ja,
jedes fremde Wort in die deutsche Sprache, ja, hinein.
In Herzberg gibt es auch Begrüßungsschilder in Esperanto, worauf hingewiesen wird, dass es die Esperanto-Stadt ist. Es gibt Straßennamen, es gibt Touristinfos auf Esperanto und es gibt sogar 7 Gaststätten mit Speisekarten, die in Esperanto verfasst sind. Das ist alles sehr, sehr verwunderlich, wenn man denkt, auch Esperanto sagen die Leute, hat sich ja nicht durchgesetzt.
Ja, nein, in Herzberg ist das ganz anders und
ja,
wir erzählen deswegen so ausführlich darüber, weil dort das Esperanto wirklich eine ganz tolle Entwicklung genommen hat und zwar seit nach dem Kriege fingen erst die Eisenbahner Esperanto-Freunde in Herzberg anzuwirken. Und das Ganze, was jetzt in Herzberg in diesen Tagen und Jahren passiert, geht ja auf den Eisenbahner Gießner zurück. Und deswegen gibt es jetzt viele Touristenprospekte in Esperanto. Wir waren schon mal oder sind oft in Herzberg. Und dann gibt es in den Gaststätten eben, die Gaststätten führen Esperanto-Speisekarten.
Ja.
Man muss das aber anfordern,
mhm,
die kommen nicht von alleine. Und so weiter. Also eine ganz tolle Sache. Übrigens, das Schloss dort auf dem Berg in Herzberg gehört zum Königshaus Hannover oder gehörte. Wir wissen ja, dass das Königshaus Hannover während der deutschen Reichseinigung und den vorlaufenden Auseinandersetzungen ja dann aufgelöst wurde. Und dieses Schloss im Fachwerkstil ist eben eines der Schlösser des Königshauses.
Ja, richtig. Zum Schluss war es sogar ein Königreich. Vorher war es Kurfürstentum und dann waren ja einige der britischen oder der englischen Könige waren ja Kurfürsten von Hannover, ja. Die nachher als Georg der Sohn so viel der erste aus Hannover kamen.
Also Hannover, das heutige englische Königshaus stammt ja aus Hannover.
Mhm.
Und sie mussten sich aber den Namen umnennen in England, damit sie richtige Engländer nun.
Ja, im Ersten Weltkrieg haben sie sich umbenannt. Von Sachsen, Coburg, Gotha, hieß das auch mal in wie heißt es heute?
Linzer,
ja. Gut, also weiterhin zu Herzberg. Werner hat gerade neben mir erwähnt, dass sie schon oft in Herzberg waren. Das liegt daran, dass in Herzberg inzwischen seit einigen Jahren ein ICH, ein interkulturelles Zentrum des Deutschen Esperanto-Bundes steht.
Ja.
Das für Tagung, für Ausbildung und für große Kongresse und so weiter geeignet ist. Und deshalb haben sich auch die Esperanto-Freunde in Herzberg, das gibt ja auch einen Esperanto-Verein, sehr, sehr gut mit dem mit der Stadt arrangiert. Mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat.
Ja.
Und die machen gemeinsam ihre Touristenwerbung, ihre Betreuung der Partnerstadt und so weiter.
Ja. Ist ganz interessant, dass alle 4 oder 5 Fraktionen in Herzberg des Stadtparlaments nach langen Diskussionen, das ist ja normal, man muss ja erst einmal formulieren, was will man, aber dann doch nach langen Diskussionen hat der Rat der Stadt gesagt, jawohl, wir entscheiden uns für Esperanto, weil sie haben natürlich auch ökonomische Interessen,
na klar,
weil dann Esperanto-Veranstaltungen stattfinden, es kommen ständig Ausländer, in diesem Esperanto-Zentrum sind ständig Ausländer, die auch dort ehrenamtlich tätig sind, mal für ein Jahr, aus Ungarn, aus Polen, aus Korea und aus anderen Ländern.
Ja, aber jetzt kommt eigentlich erst der Hauptpunkt, da haben wir schon so lange drum herum geredet und danach gibt es dann wieder Musik. In diesem Jahr findet nämlich in Herzberg und auch in diesem ICH der 86. Deutsche Esperanto-Kongress statt, der verbunden ist mit dem 8. Europäischen Esperanto-Kongress. Der deutsche Kongress dauert sonst immer nur 4 Tage und in Verbindung nimmt man jetzt für beide Kongresse eine ganze Woche, nämlich zu Pfingsten in diesem Jahr. Und außerdem gibt es zur selben Zeit ein Schützen- und Volksfest und die Händelfestspiele im Schloss.
Ja.
Also das wird ein Gewühle, wer da an dem Kongress teilnehmen will oder zu anderen Veranstaltungen, der muss sich rechtzeitig um Quartier
und bewegen. Die Esperanto-Freunde sind dringend aufgerufen durch die Stadtverwaltung. Nehmt auch als Esperanto-Freunde sichtbar an diesem Umzug, wo sich dann alle verkleiden und in altertümlichen Garderoben dort erscheinen. Dort wird auch Esperanto dann mitmarschieren. Und die Regie ist dran mit der Musik. Bitte genau ansagen.
Der Titel heißt jetzt Transparent. Jenseits des Stroms.
Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. An den Mikrofonen ist René, Werner und Werner. Und wir haben das Thema Esperanto-Bewegung von unten, von unserem Verein in Neubrandenburg bis hoch in die internationalen Sphären. Und in diesem Jahr findet der Esperanto-Weltkongress, der hat ja jedes Jahr ein neues Ziel in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. In diesem Jahr ist Polen der Gastgeber zum 93. Esperanto-Weltkongress. Und das hat nämlich einen Grund, und der Stadt Białystok findet der statt, weil vor 150 Jahren der Initiator, der Dr. Samenhof, in Białystok geboren wurde. Und die Polen haben sich es nicht nehmen lassen, zu Anlass dieses Ereignisses, 150 Jahre Dr. Samenhof, den Kongress dorthin einzuladen. Die machen da ganz was Tolles. Also der Kongress, der sogenannte Esperanto-Weltkongress, besteht aus einem Festival von mindestens 200 verschiedenen Unterveranstaltungen. Ist also nicht so, dass da alle in einem Stadion eine Woche sitzen, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Veranstaltungen, über die wir dann später nochmal reden werden. Nur so viel. Es ist der 93. Weltkongress. 93 deswegen, weil während der beiden Weltkriege Esperanto ja nicht hat wirken können. Białystok ist eine relativ unbekannte Stadt, ganz weit im Nordosten der jetzigen Republik Polen und stand mal unter preußischer, mal unter russischer, mal unter anderer Herrschaft. Dann gab es auch mal einen polnisch-litauischen Staat und so weiter und so weiter. Und in Białystok lebten ja zur Zeit von Samenhof, also vor etwa 120 Jahren, ja mehrere Völker. Und zwar erstens die Russen, dann die Polen, dann Litauer, dann Deutsche, dann Juden. Und aufgrund dieses Völkergemisches, die nebeneinander gelebt haben und miteinander untereinander kaum Kontakte hatten, da kam ja dem Samenhof die Idee, also auf keinen Fall zur internationalen Verständigung dieser Menschen in Białystok darf auf keinen Fall eine Nationalsprache kommen. In diesem Falle wäre es Russisch gewesen. Sie gehörten ja zum russischen Kaiserreich. Und in diesem Völkergemisch ist ihnen ja die Idee gekommen, damit die Menschen sich gleichberechtigt auf einer Augenhöhe verständigen können, muss eine neutrale internationale Sprache her. Das war also der philosophische Hintergrund, den er zur Verfügung hatte. Natürlich hat er sich nicht alles selber ausgedacht. Esperanto als Idee ist schon Jahrhunderte vorher formuliert worden, zum Beispiel von dem Professor Komenski Komenius aus Böhmen und Mähren. Aber kommen wir zu Polen zurück. In dieser doch eigentlich recht heute großen Stadt, denn wir kennen sie, wie gesagt, kaum. Es ist auch, wie Werner sagte, mitten im Wald, in der schönen Natur steht diese Stadt. Aber sie ist eine große Stadt, eine Universitätsstadt und so weiter. Und die Polen sind auch sehr stolz, dass sie das in diesem Jahr wieder machen dürfen. Denn wir wollen nicht darüber polemisieren, aber als in Polen die Zwillinge regiert haben, hatte die Esperanto-Bewegung einen schweren Stand. Der Esperanto-Verband von Polen wurde faktisch aufgelöst. Die Esperanto-Redaktion von Radio Warschau wurde fast liquidiert. Und erst internationale Proteste auf diplomatischer Verbands- und Parteienebene hat es zustande gebracht, dass man sich das überlegt hat und hat das jetzt wieder total korrigiert unter der neuen Regierung. Aber das nur so am Rande. Es ist also hochinteressant, was dort passiert. Wir wollen aber den Inhalt jetzt noch nicht so sehr preisgeben. Und Białystok. Wer das nicht weiß, wo es ist, in den Atlas gucken des heutigen Polens im Nordosten, findet man diese Stadt.
Ja, das sind zum Beispiel bis zur weißrussischen Grenze sind das höchstens 50 bis 70 Kilometer. Aber bis Warschau sind das 200.
Ganz genau. Und wie gesagt, gerade diese Stadt wird einen für sie großen Kongress beheimaten. Und das ist sowohl für die Esperanto-Bewegung in Polen, für die gesamte Esperanto-Bewegung in der EU eine sehr gute Angelegenheit. Wenn man einen Esperanto-Kongress in Mexiko-Stadt oder in Neu-York machen würde, würde der nicht so Aufsehen erregen. Mhm. Aber in dieser Stadt, da ist es was anderes. Zumal die Polen ja auch sehr patriotisch sind. Die sind ja nicht so wie wir, die Deutschen hassen ja sich selbst, aber die Polen sind stolz auf ihr Volk, auf ihre Vergangenheit, auf ihre Sprache, auf ihre Kultur. Das könnten wir lernen von denen. Ja, das ist also im Ende Juli, in der letzten Juliwoche, findet dieser Kongress also statt. Wir werden später noch ein bisschen was zum Inhalt sagen. Nur so viel, es ist also ein Festival der Esperanto-Kultur, der Esperanto-Wissenschaft. Ja, soweit erst einmal zum Weltkongress in Białystok.
Wollen wir schon wieder eine Musik machen? Jetzt?
Musik noch nicht?
Nee.
Na, dann machen wir noch was anderes.
Gut.
Zum Weltkongress hatten wir ja nun relativ viel erzählt, aber in diesem Jahr findet ja noch mehr statt. 120, 150 Jahre Geburtstag vom Dr. Zamenhof. Und wir haben zum Glück, die Nazis haben ja 1938, 39 sofort die gesamte Esperanto-Zamenhof-Familie physisch liquidiert. Es gab einen, bevor die Front überhaupt in Warschau war, einen, Zamenhof wohnte damals in Warschau, einen Vortrupp reingeschickt nach Warschau, der sofort das gesamte Besitztum des Dr. Zamenhofs beschlagnahmt hatte, vermutlich vernichtet hat, und alle Verwandten, die waren aufgelistet, die wohnten ja nicht nur in Warschau, nicht nur in diesem Hause, haben alles liquidiert, das ist auch in diesem Roman beschrieben, La Zamenhofstraße.
Ja, das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund gehabt. Sie haben nämlich damals proklamiert, dass es gibt ein Weltjudentum, das die Weltherrschaft übernehmen will, und dazu benutzen sie die Sprache Esperanto.
Ja, ja, das hat ja Hitler in seinem Mein Kampf einige Male erwähnt.
Ja.
Er kam öfter auf Esperanto zu sprechen in seinem
Café. Deshalb diese spezielle Maßnahme gegen die Familie.
Ganz genau. Und also die Nazis fürchteten sich vor Esperanto und haben das also wirklich nicht nur verboten, was ja schon ab 1933 der Fall war, sondern sie haben auch die Wurzel sozusagen physisch liquidiert.
Ja, die haben eigentlich diese Forst erfunden. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, nein, weder Deutschland noch sonst ein Land.
Hat sich vor ihnen gefürchtet.
Aber es war ein Störfaktor.
Ja, ja. So.
Aber in diesem Jahr, wie gesagt, wird in der ganzen Welt dieser Geburtstag begangen. Und zwar hat die UNESCO, das ist ja die Kulturorganisation der UNO, die hat eine Veranstaltung durchgeführt in ihren Gebäuden. Und da hat eines der wenigen Nachkommen, die das überlebt haben, also die Nachkommen der Nachkommen, ist ein Ingenieur, Saleski Zamenhof, der übrigens ein sehr bekannter Ingenieur war, der Bohrplattformen gebaut hat oder entworfen hat für die Ölsuche und Brücken und so weiter, ist also ein sehr hochentwickelter, ein hochqualifizierter Mann. Der ist sozusagen der Repräsentant der Zamenhof-Familie. Und er hat dort einen Vortrag gehalten unter vielen verschiedenen, das war ja eine Konferenz, wo viele verschiedene Wissenschaftler sprachen, der UNESCO. Und dann schreibt diejenige, die das hier mitgemacht hat, dieser Kongresssaal von der UNO und UNESCO, der war so streng bewacht, dass sie selber bald nicht reingekommen sind.
Ach,
die Polizei hat da gestanden.
Warum denn das?
Ja, wegen Attentate und so, nicht?
Aha.
Das war also gar nicht so einfach. Und dann kamen sie auch eine halbe Stunde zu früh, dann war auch noch schlimm. Fakt ist jedenfalls, mit Mühe und Not durch die Bewachung sind dann aber zumindest 400 Personen gekommen. Und zwar aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Korea, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, aus der Slowakei. Und sogar ein Prinz aus Benin. Benin ist ja in Mittelamerika ein Staat. So, der interessant war, diese UNESCO-Veranstaltung hatte zwei Sprachen. René, an welche Sprachen waren das wohl? Es war Französisch und Esperanto. Zwei Sprachen. Ganz interessant, dass es sowas gibt.
Ja, ich finde ja schon, also ich kannte diesen Bericht nicht, der ist neu für mich. Und ich finde das ja eigentlich eine Sensation, dass ein so großes, bekanntes Organ der UNO, die UNESCO, den Geburtstag von Zamenhof feiert.
Ja, das ist ganz toll, das hat eine... Wir haben ja sozusagen unsere Freunde auch in der UNESCO, in der UNO.
Ja.
Und das hat sie organisiert. Und zwar war das das Verbindungsbüro des Esperanto-Weltbundes zur UNESCO.
Aha.
Und diese liebe Frau, dessen Namen ich suche und nicht finde,
ja, das ist nicht
Barbara Despinay, so heißt sie,
mhm,
ist Repräsentantin des Esperanto-Vendors in der UNESCO.
Gut.
Na, super. Vorne. Und ja, das war also da eine große Konferenz mit vielen verschiedenen Vorträgen, aber eben aus Anlass des 150. Geburtstages.
Jetzt singen wir nicht selbst, wir lassen singen. Und zwar den Titel, der passt irgendwie auch, Revoy, Tagträume.
Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Esperanto-Verein Nordbrandenburg. An den Mikrofonen ist René, Werner und Werner. Wir freuen uns, dass wir so viele Hörer wie heute hatten wir noch nie, die uns zuhören. Und jetzt sind wir beim Esperanto-Weltbund und überhaupt, was in der Welt geschieht und was man so hört und sieht. Wir sprechen später nochmal über die Indigenae Popoloi, über die indigene Völker. Und da gibt es eine sehr starke Esperanto-Aktivität in Mittelamerika. Und wird angefragt, wer möchte nach Guatemala. Und zwar ist dort ein Esperanto-Dorf oder eine Esperanto-Aktivität mit Kindern und Jugendlichen. Die haben Rechner geschenkt bekommen vom Esperanto-Weltbund. Und nun braucht man einen Lehrer, einen Unterrichtsgebenden, will ich mal sagen Lehrer, der den Kindern die Bedienung der Rechner beibringt, die also möglichst Spanisch kann und Esperanto-Unterricht geben kann, aber zur Erklärung des Rechners braucht man ja Spanisch.
Ja, und Englisch aber auch.
Nö, das ist ja Guatemala.
Ja,
mit Englisch.
Genau, aber die ganze Rechnertechnik.
Ja, das wird dort alles in Spanisch gemacht, so weiß ich. Gut. Die sind ja nicht so wie die Deutschen so dumm.
Aha.
Na, jedenfalls, wer dort Interesse hat, Esperanto-Unterricht zu geben, Rechnerunterricht, und vielleicht ein Jahr dort bleiben möchte, wäre schön ein Jahr oder auch weniger, der wird gebeten, sich zur Verfügung zu stellen, möchte sich bitte bei uns melden, bei info@esperanto-nb.de und wir helfen dann weiter, weil das ein bisschen kompliziert ist sonst. Also ich muss Spanisch können, Esperanto und Bedienung der Rechner. Und dann wird man dort eingebaut und kann dann also etwa 60 Schüler in Esperanto unterrichten. Und ich weiß nicht, wie groß die Gruppe sein kann bei einem Rechner. Jedenfalls, das ist gewünscht. Und man möchte sich so schnell wie möglich melden und wir organisieren das Weitere. Ja, Werner, nun haben wir das Wort gesagt, indigene Völker. Was ist denn das nun wieder?
Ja, das Wort indigen, einfach übersetzt laut Wörterbuch oder laut Lexikon, heißt so viel wie früher sagten wir Eingeborene oder Einheimische. Das heißt also die Völker, die schon immer, solange wir eine Geschichte schreiben, dort wohnten.
Ja.
Da meint man zum Beispiel in Afrika die verschiedenen Stämme der Schwarzen oder in Südamerika, wie heißen sie da?
Ja, Indianer. Und
nee, Indianer heißt in Nordamerika.
Ja, das ist ja ein Sprachfehler, nicht?
Ja, ja.
Die heißen ja Indianer, weil man dachte, das ist Indien.
Ja, ja, gut.
Und die Europäer sind so arrogant, dass das beibehalten.
Ja, oder die noch in verschiedenen Ländern lebenden Eskimos.
Ja, ja.
Oder die Aborigines. Oder
es gibt ja. Nach der Schätzung derjenigen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, etwa 5000 indigene Völker in 75 Staaten der Erde. 5000 Völker mit jeder mit seiner Sprache und insgesamt 350 bis 400 Millionen Menschen, wenn man alles zusammen addiert, wobei einige wenige Völker so klein sind, dass sie fast untergegangen sind, nur noch ein paar Dutzend, aber einige haben dann Tausende und Zehntausende und einige mit Hunderttausend, sogar Millionen im Verhältnis. Aber was hat Esperanto mit diesen indigenen Völkern zu tun?
Ja, das ist jetzt die
Frage. Das ist das Hochinteressante. Das hat nämlich folgendermaßen was zu tun. Diese indigenen Völker wurden, sagen wir mal, es behutsam, nach der europäischen Annexion dieser Kontinente, Nord-, Südamerika, Australien, einschließlich Neuseeland und zum Teil auch in Afrika, haben die Europäer dort Völkermord betrieben. Vor 200 Jahren, vor 300 Jahren, solange dort ja. Kolumbus auftauchte.
Völker dezimiert, ausgerottet,
ihre
Kultur unterdrückt,
gelogen, betrogen, ja. Ihnen alles weggenommen, Krankheiten reingeschleppt,
ja.
Aber auch bewussten Völkermord, der bis heute andauert. Es ist also nicht so, das war früher und wir können nicht dafür. Dieser Völkermord dauert weiterhin
an. Und das ist nicht nur Europa. Es gibt auch in Asien, zum Beispiel direkt in Russland, in den großen
Orten. Auch in Russland, auch selbst in Vietnam, ein sehr leidgeprüftes Volk. Selbst dort gibt es indigene Völker.
Und auch in unseren Alpen.
Und auch selbst in Europa, selbstverständlich, auch in der EU. Die sind dann sehr hysterisch, manche, die fangen dann an mit Terrorismus, das geht natürlich nicht. Aber was hat Esperanto nun mit diesen indigenen Völkern zu tun? Erstens, diese indigenen Völker kämpfen um ihre physische Existenz, um ihre kulturelle Existenz und um ihre sprachliche, und das hört ja alles zusammen, ist ja ein großer Zusammenhang. Und sie beginnen zu begreifen, sie haben noch nicht voll begriffen, also sie beginnen zu begreifen, dass sie zusammenhalten müssten. Und müssen. Und sie führen schon Konferenzen durch und sie wissen voneinander, wir wissen das zwar, ich habe es ja genannt, 5000 verschiedene indigene Völker, verschiedener Stärke, sie beginnen erst zu begreifen, in welcher Situation sie sind und wie wertvoll ihre kulturellen Werte sind. Und sie wissen, unsere Einheit und unsere Rettung geht nicht mit einer Nationalsprache. Weder mit Spanisch in Mittel- und Südamerika, noch mit Portugiesisch in Brasilien, noch mit Russisch, noch mit den anderen großen Sprachen, sondern wir brauchen ein Instrument, das uns schützt. Und nun werden die nordamerikanischen Indianer mit Esperanto bekannt gemacht, sind hellbegeistert, hatten noch nie gehört, die haben gedacht, die ganze Welt spricht Englisch und so weiter. Und hier beginnt also Esperanto, sagen wir mal, diesen Menschen und diesen Führern, sagen wir Stammesälteste, klarzumachen, dass es neben den Kolonialsprachen, sage ich mal, noch eine andere Sprachidee gibt, und nämlich Esperanto. Und wir sehen hier eine gewisse realistische Chance, dass wir uns nicht zum Sprecher, das ist Quatsch, wir müssen selbstständig sein, aber dass diese Völker das Esperanto instrumentalisieren für ihre Ideen und ihre Ziele, die sind ja sehr verschieden, aber zumindest kann man ihnen das anbieten. Und das scheint jetzt auf den richtigen Dampfer zu sein. Werner, möchtest du noch was sagen über eine UNO-Deklaration oder so?
Ja, das ist eigentlich gleichzeitig meine Sensation. Das ist zwar nicht neu, aber ich habe es noch nicht so bisher so verinnerlicht und erst vor kurzem gelesen. Das ist nach zwei Jahrzehnten intensiver Diskussion hat die UN-Vollversammlung die Deklaration der indigenen Rechte in ihrer
60. Sitzung verabschiedet, also nach rund 20 Jahren Diskussion. Und diese Abstimmung war noch bis in die letzten Augenblicke von erbitterten Ringen um einen Durchbruch geprägt. Und es stimmte dann aber doch eine klare Mehrheit der Staatengemeinschaft, nämlich mit 143 Stimmen für die Annahme dieser Deklaration, obwohl vier Nationen, und zwar keine Unbekannten, dagegen stimmten, nämlich Kanada, USA, Australien und Neuseeland. Das sind Nationen, die gerade viele Eingeborene, also einheimische Völker, sozusagen indigene Völker,
ja, zumindest diskriminieren, ja, aber auch begleitet von Völkermord. Aber auch, heute sagen, heute läuft
ja
das noch.
Also am ausgeprägtesten ist es ja vielleicht in Australien und in den USA. Man hat die in unwirtliche Gebiete verdrängt, die Völker, zum Beispiel die, ja, Indianer oder die Aborigines, die sich dort zwar wohlfühlen, aber wenn irgendetwas die Wirtschaft interessiert, dann gilt kein einziges Menschenrecht
mehr. Nichts mehr. Dann werden sie weggejagt, erschlagen, ja, oder in Südamerika, Mittelamerika werden sie umgebracht.
Und, zwei Beispiele dafür, die Indianer oder auch, man kann sie auch in Kanada Eskimos nennen, die dort auf ihren Gebieten wohnen. In Kanada hat man neben Öl auch eine ganz bestimmte Erdart entdeckt, die mit Mineralien gesättigt ist und die man jetzt abbauen will, gerade in diesen Gebieten. Und in der in Russland, gerade in dem großen Gebiet, das viel Erdgas und viel Erdöl hat, wohnen kleine, drei oder vier kleine Völker, die durch diese bisherigen Ausbeutung von Erdöl und Erdgas schon gesundheitlich geschädigt worden sind, und weiterhin nimmt man keine Rücksicht. Russland hat zwar eine große Deklaration oder eine Sache in ihrer Verfassung, aber die regionalen Behörden negieren das. Mhm. Und diese Deklaration ist deshalb aus meiner Sicht einerseits eine Sensation, dass es so weit gekommen ist, andererseits aber auch ein Skandal, weil vier weltbekannte Nationen sich dagegen stimmen.
Ja, das sind eben die wichtigen wirtschaftlich potenziellen Völker. Gut, wir wollen ja nur Esperanto und die indigenen Völker zusammenbringen. Ja. Wir können diese unheimlichen Probleme nicht lösen. Das geht nur im Rahmen der Weltgemeinschaft, das geht nur mit den dortigen Völkern, um die es ja geht, und um die Staaten, in denen sie leben. Und vor allen Dingen muss man alles bekannt machen. Man muss sagen, du und du und du, Staat. Ja. Du tust ja so wichtig mit deinen menschlichen Rechten, aber du machst Völkermord im Jahre 2009. Mhm. Und das muss aufs Tapet, das muss diskutiert, das muss bekannt sein.
Ja.
Und schlimm ist das nicht mal die Europäer oder schon gar nicht diese betreffenden USA und Australien, die wollen davon gar nichts hören.
Ja, und ausführlich werden wir nochmal, wir haben jetzt mal 5 oder 6 Minuten darüber gesprochen, aber wir haben unsere nächste Sendung am 18. Februar um 16 Uhr, glaube ich, ne? René? Haben wir extra für dieses Thema geplant, da wollen wir eine ganze Stunde drüber sprechen.
Ja, da sprechen wir aber über einen Roman.
Ich denke, das haben wir heute gemacht. Ach, Entschuldigung.
Ja, nein, wir sprechen da im März.
Das war falsch,
wir werden im März. Ja, wir haben uns um einen Monat geirrt.
Ja, ja.
Wir werden also Mitte März dann uns einer ganzen Sendung widmen, diesem Thema. Also Mitte März sprechen wir eine Stunde über die Problematik indigene Völker. Die Musik hat sich angesagt.
Ja, jetzt machen wir noch eine Musik, und zwar Titel Nummer 5. Oh, das passt nicht so ganz. Mascoballo. Den muss ich nicht übersetzen.
Nonna la grande Mascoballo. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben uns angewöhnt, um eine Sensation zu bringen. Wir haben ja nun rumgehauen auf diese großen Völker, die die kleinen Völker unterdrücken und bedrohen und ausrotten. Aber es gibt auch was Gutes aus den USA. Nicht nur, dass da ein Präsident gewählt wurde, sondern eines der wichtigsten Finanzunterstützer für Esperanto, für die Idee, kommt aus den USA. Und das heißt, dieser Fonds, Esperantic Studies Foundation, so auf Englisch. Und das heißt Educado Scienza Fortiga, also Erziehung, Wissenschaft und Verstärkung dieser Elemente für Esperanto. Und das ist, hat ein Reicher gegründet und man sammelt also Geld, man hat gesammelt und gibt es auch wieder aus für die Wissenschaft und Esperanto, sage ich mal, zusammengefasst, so wie auch der Titel heißt, Erziehung, Wissenschaft und Verstärkung des Esperanto. Und die machen also eine ganze Menge weltweit und in den USA. Und darüber freuen wir uns, dass das so ist. Also nicht alles muss unbedingt immer gleich negativ sein oder ein Staat, sondern es ist immer differenziert. Und die machen also Internetsachen, zum Beispiel Lernonet. Sie machen ein anderes Thema, Educadonet, das heißt also Erziehung, Unterricht. Das heißt, weiterhin nordamerikanische Sommerkurse, schon seit sehr vielen Jahren, dann interlinguistische Programme und so weiter und so weiter. Jetzt unterstützen sie in Polen. Ja, und nun sind wir am Ende.
Ja, und René ist dran. Ja, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 8.2.2009 um 17 Uhr und unsere nächste Sendung ist dann Esperanto-Welle geplant für den 18. Februar 2009 um 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Berner Lehn.
La infanoi faru rondon, kai ekonu tutan mondon. La infanoi laute cantu, novai arvoin cie plantu. Faru festoi, la infanoi sirmuteron, ciam diru nur la vera.